Tech und Trara.
Aber die Leute imaginieren ihre eigene Zukunft. Mhm. Und das hat schon einen sehr großen emotionalen Aspekt.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
Das heißt, es ist wirklich wie so eine Iterationsphase. Wir probieren mal einen Prototyp des neuen Lebens.
Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns einmal die Woche über ganz verschiedene Themen mit eben auch ganz verschiedenen Leuten und das sind eigentlich alles immer ziemliche ExpertInnen in ihrem jeweiligen Bereich. Und diese Woche habe ich mich mit Amrei Andrasch unterhalten. Die ist Co-Founderin von Novo, das ist eine Future-Modeling-Agentur, könnte man sagen. Das klingt jetzt erstmal sehr doll nach Berlin, ist aber tatsächlich ein ziemlich geiles Konzept. Future Modeling ist so eine ganz spezielle Idee und das besteht aus verschiedenen Frameworks, wie man über die Zukunft nachdenkt. Und das ist eben gedacht für größere oder auch kleinere Unternehmen, die halt eben gucken wollen, wie sie sozusagen den Aufgaben der Zukunft sich entsprechend aufstellen wollen. Genau, darüber habe ich mit Amrei gesprochen. Es war sehr nett, sehr lustig, sehr sympathisch, sehr erkenntnisreich. Also wirklich eine ganz tolle Folge, die ich euch wärmstens ans Herz legen möchte und euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge wünsche. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Amrei Andrasch. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Moritz.
Ja, ich freue mich auch. Vor allen Dingen hast du ja heute auch ein relativ spannendes Thema irgendwie mitgebracht, wo du auch selber sagst, es ist relativ schwer zu vermitteln, was du tust. Du hast gerade erzählt, dein Vater versteht bis heute nicht so richtig, was du eigentlich machst. Das wollen wir aber so ein bisschen ändern. Wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen uns ja auch schon unterhalten und auch so versucht, so ein bisschen das Thema einzukreisen. Und ich glaube, so der ganz... Das ganz grobe Überthema ist ein bisschen die Frage, wie sollten wir über die Zukunft nachdenken? Und das werden wir so ein bisschen am Beispiel beleuchten, wie du oder wie ihr das mit Novo in euren, sagt man Workshops? Ja, es sind schon Workshops, ne? In euren Workshops mit euren Kunden halt macht. Weil das ist ja schon wie so ein bisschen speziellerer Ansatz. Du hast irgendwas mit Riechen erzählt und das wäre jetzt nicht so mein erster Einfall. Und vielleicht ist das auch ganz gut, wenn du damit erstmal startest, wenn du einmal kurz ein bisschen erklärst, was macht ihr da eigentlich und warum ist das vielleicht so ein bisschen anders als das, was andere Zukunftsagenturen, der Zukunftsagentur, kann man das sagen?
Ja, also ja. Transformations-, Zukunftsberatung, ja. Zeitreiseagenturen, wie auch immer man
das
möchte.
Hört sich ziemlich crazy an, Zeitreiseagentur.
Ja. Also es waren jetzt viele Fragen auf einmal, ich versuche das mal zu sortieren. Damit mein Vater das auch versteht, dann kann er mir das nämlich auch erklären, was ich mache.
Ja, sehr gut.
Also ich arbeite zusammen mit meinem Partner Manuel Funk, bin bei Novo Applied Futures, eine Transformations- und Zeitreiseberatung hier aus Berlin. Und ganz grob gesagt unterstützen wir Organisationen und Individuen, also Führungskräfte, dabei ihre wünschenswerte Zukünfte zu erforschen, also reisen mit ihnen sozusagen in die Zukunft, um dort wünschenswerte Szenarien zu kreieren, Einsichten zu sammeln, wie die wünschenswerten Märkte, Industrien aussehen, um dann erst relativ spät ihr eigenes Unternehmen oder ihr eigenes Projekt darin zu platzieren und Antworten auf die Fragen zu finden.
Okay.
Und mit diesen Antworten reisen wir dann im Gepäck wieder zurück nach 2021 und gehen in eine ganz konkrete Anwendung, erste Entscheidungen und gehen wirklich in Action Steps. Also was muss gemacht werden, damit wir dieses wünschenswerte Szenario erreichen?
Okay, das heißt, ihr stellt euch sozusagen vor, nicht so wird das mal sein, sondern so soll das mal sein?
So ist es. Sogar, weil wir mit den, also du meintest vorher Workshops, wir bieten verschiedene Formate an, Workshops, Programme, Sprints, haben auch noch eine Akademie dazu gegründet, da können wir aber später nochmal drauf eingehen. Und wir reisen mit den Teilnehmern tatsächlich wirklich immersiv in die Zukunft. Das heißt, es gibt so einen Perspektivwechsel dann sogar auch.
Okay, aber also wenn ich jetzt über die Zukunft rede, dann die ist ja unbekannt.
Mhm.
Das heißt, ihr müsst euch ja sozusagen für irgendeine Zukunft entscheiden, oder?
Ja.
Also, und welche nehmt ihr da? Also, man könnte ja auch sagen, wir gucken, was alles schiefläuft und dann gucken wir, wie wir es lösen könnten.
Mhm.
Aber wenn du jetzt über wünschenswert redest, würde ich sagen, das ist nicht das Ziel.
Nee, genau. Bei uns ist es, unser Fokus liegt sehr stark auf den positiven Zukünften. Mhm. Also wir wissen sehr wohl, dass es da draußen sehr viel Dystopien und Herausforderungen gibt. Die haben wir auch mit im Gepäck. Aber wir reisen tatsächlich einfach in Utopien, also wirklich fantastische Szenarien, um einerseits eben auch wirklich den Leuten eine Motivation zu geben, dort auch wirklich hinzukommen und hinkommen zu wollen. Und wir reisen hinter den Paradigmenwechsel, also hinter einen großen Einfluss wie zum Beispiel Corona, die Überdigitalisierung, Naturkatastrophen. Das mag sich jetzt erstmal sehr unmöglich anhören. Auch, ja. Genau, ja. Ja. Aber wir versuchen tatsächlich einfach in einen Möglichkeitsraum zu reisen, in den nicht diese Blockaden im Kopf vorhanden sind. Und nehmen dafür meistens das Jahr 2035, weil es noch nah genug ist, dass die Leute, die mit uns jetzt in den Vorständen zum Beispiel sitzen, eben auch noch die Verantwortlichkeiten tragen und nicht sagen, da bin ich schon längst berentet.
Oder tot.
Oder tot, was man nicht hofft, aber genau, sondern dass sie auch wirklich noch sagen, okay, da werde ich selbst auch noch, bin ich selbst noch tangiert von und muss deswegen heute für mich, meine Kinder und auch eben die Gesellschaft was Gutes machen.
Also nicht ganz so abstrakt dann praktisch, ne?
Genau.
Also, weil das ist einfach, wenn man so, war ja das große Problem mit dem Klimawandel, dass das vor, weiß nicht, 30 Jahren auch irgendwie schon Thema war, aber man dachte, naja, komm. Also selbst als ich noch in der Schule war, und das ist nicht lange her, selbst da hieß es, war das Thema mit erneuerbaren Energien eigentlich immer nur, dass die Ressourcen irgendwann leer sind, aber nie, dass das auch noch andere Folgen haben könnte. Aber ich schweife gerade voll ab. Okay, also ihr stellt euch sozusagen eine wünschenswerte Zukunft vor und dann geht es darum, sich auszumalen, wie könnte die aussehen, wie wollen wir, dass die aussieht? Dann helft ihr sozusagen dabei, konkret den Weg dahin zu mitzugestalten.
Gestalten, genau. Ja. Also das Wichtigste bei unserem Prozess ist, deswegen, wir heißen auch Nouveau Applied Futures, ist eigentlich die Anwendung letztendlich der Erkenntnisse aus der Zukunft. Und unser Ansatz ist, dass wir immer bei dem Individuum anfangen. Das basiert auch auf der integralen Theorie von Ken Wilber, dass man wirklich erstmal schaut, wie ist eigentlich, habe ich als Individuum ein zukunftsfähiges Mindset? Bin ich flexibel genug, agil genug, resilient genug? Kann ich kollaborativ, kooperativ arbeiten etc. pp. Und gehe dann erst in sozusagen in ein gemeinsames Zukunftsbild hinein und versuche dann in meinem Team mit der Organisation diese Zukünfte zu kreieren.
Also vielleicht hilft es das so ein bisschen, also ich kann mir das theoretisch jetzt sehr gut vorstellen, aber praktisch ist natürlich jetzt die Frage, wie macht man das? Ne?
Und
vielleicht, also musst du sagen, ob das sinnvoll ist, aber wenn wir jetzt mal diesen Podcast nehmen, könnte man sich jetzt auch fragen, wie man sich jetzt über die Zukunft dieses Podcasts Gedanken machen soll?
Zum Beispiel, ja. Also dann wäre die Zukünfte, also deswegen ist auch immer ganz wichtig, dass es mehrere Zukünfte sind, damit man eben auch breit genug denkt. Die Zukünfte des Podcasts sind 2035 zum Beispiel. Und das Framework ist aufgebaut in drei verschiedenen Phasen, neun Schritten und zwei Zeitzonen, also dem Hier und 2035. Und in der ersten Phase würden wir dann, wir sind jetzt nur zwei, aber wenn noch mehr Leute dazukommen würden, die auch sehr multiperspektivisch auf das Thema gucken würden, wäre das super. Und wir würden dann gemeinsam erstmal die wichtigsten Einflussfaktoren auf das, die Zukünfte des Podcasts sammeln. Das heißt, das sind Faktoren, die zum Beispiel eben uns dabei unterstützen, in die Richtung des wünschenswerten Zukunfts zu kommen. Also zum Beispiel wir unterscheiden da zwischen den Future Images. Das sind Bilder, die uns in Richtung dieser wünschenswerten Zukunft ziehen. Dann gibt es Signale und Treiber. Das, Leute verstehen darunter sowas wie Trends. Und es gibt Barrieren, die halten uns sozusagen zurück, nicht in diese Zukunft zu kommen.
Okay, also um das jetzt mal so zu überlegen, so ein Bild könnte ja zum Beispiel sein, dass es wirklich eine, ist jetzt nicht unbedingt in dem konkreten Fall jetzt so, aber jetzt mal aus dem Ärmel geschossen, könnte das ja sein, dass das wirklich ein festes Format ist, das etabliert ist und wo man wirklich jeden, den man interessant findet, einladen kann, die gerne kommen und man irgendwie mit spannenden Leuten regelmäßig Interviews führen kann und das eben auch für ein großes Publikum.
Genau.
Das könnte so ein Bild sein, oder?
Das könnte ein Zukunftsbild sein. Was wir vor den Workshops oder also sozusagen als Inspiration immer noch machen, ist, dass wir erstmal so einen Zukunfts-Ignite-Talk zum Beispiel geben, um erstmal wirklich aufzumachen, an was muss man denn noch denken, wenn wir jetzt in die Zukunft reist. Und dementsprechend würden wir dann auch sagen, also zum Beispiel die Digitalisierung ansprechen und eben auch vielleicht müssen die Leute gar nicht mehr kommen, sondern es gibt tatsächlich wirklich fantastischere Möglichkeiten, mit Leuten in der Zukunft zu kommunizieren.
Also noch ein bisschen offener.
Noch
praktisch.
Ein bisschen freier, offener und eben fantastischer zu denken.
Ja, okay. Ja, stimmt. Jetzt, wenn ich mal so denke, wenn man 2035 sagt, ja, das ist eigentlich immer noch genau das, was es jetzt ist, nur größer, dann ist vielleicht ein bisschen klein gedacht.
Genau, aber das
oder
ist ein ganz
genügsam.
Gutes Beispiel. Das,
oder genügt, ja. Ja. Nee, okay, ich verstehe. Und dann definiert man praktisch das Bild, dann definiert man irgendwie diese, wie du sagst, so Trends, also das, also was entsteht gerade, keine Ahnung, VR wird immer größer, und Barrieren, also eine Barriere könnte ja zum Beispiel sein, keine Ahnung, so das, einfach das Medium verschwindet irgendwann wieder, also ist völlig übersättigt, das könnte eine Barriere sein. Und dann hat man diese Dinge definiert.
Ja, und das sind dann meistens sehr, sehr viele, die dann gesammelt werden. Anfangs hatten wir das noch auf Post-its gemacht und da ist aber dann eine riesen Post-it-Schlacht draus geworden, was einerseits den Prozess gehindert hat, andererseits aber auch für die Dokumentation total schwierig war.
Das glaube ich.
Und wir sammeln die ganzen Dinge jetzt auf unserer Future-Modeling-Plattform, also alles digitalisiert. Und teilweise kommen da 400-500 solcher Faktoren zusammen.
Krass.
Und reduzieren die dann in immer wiederholenden Entscheidungsfindungsprozessen auf drei wichtigste Einflussfaktoren. Also tatsächlich von 500 runter auf drei. Das ist ein sehr interessanter Prozess, weil dort, also man muss sehr gut zuhören. Die Entscheidungsträger müssen auch anderen Leuten sozusagen das Wort geben. Es braucht einen Consent, das heißt, es müssen wirklich alle ein Buy-in für diese drei Faktoren haben. Also es ist sehr, sehr spannend, auch langwierig.
Ja. Also stelle ich mir auch spannend vor, einfach so im Hinblick auf die Dynamiken, die dann teilweise so in den Teams und Firmen hier sind. Also wenn du dann so einen sehr autoritären Chef hast und der vielleicht dazu neigt, alles zu entscheiden.
Ja, oder die beste Idee ist vielleicht sogar von einer Person, die nicht so eine hohe Position hat. Und da geht's halt wirklich drum, ja, so hierarchiefrei wie möglich diesen Raum zu gestalten. Und das ist spannend und ich lerne da auch immer wieder selbst.
Gelingt das im Schnitt eher gut oder eher schlecht?
Das gelingt tatsächlich, also es ist langwierig, es dauert, sowieso allgemein über die Zukunft nachzudenken, ist ein Prozess, der einfach Zeit braucht. Aber das gelingt eigentlich sehr gut, weil die Leute ja motiviert sind, gemeinsam in diese Richtung zu gehen.
Ja. Stimmt. Und ich meine, wer sich dafür anmeldet, der weiß vielleicht auch schon so ein bisschen, dass es jetzt nicht in einem Tagungshotel irgendwo in Brandenburg ist und man da sitzt und dann irgendwie mit so einem Magnettafel und so, sondern das ist ja dann schon klar, dass das irgendwie ein Ansatz ist, der vielleicht ein bisschen, ja, wie sagt man das, ein bisschen weniger so standardmäßig ist. Also ich glaube, vielleicht wissen die Leute schon auch ein bisschen, worauf sie sich einlassen, oder?
Genau, also wir laden sie am Anfang auch ein, sich auf Unsicherheiten einzulassen und ihre Komfortzone auch so ein bisschen zu verlassen, aber immer mit einem positiven, sehr empathischen Ansatz. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Also wir stellen ja auch nichts Schlimmes mit den Leuten an, sondern wir laden sie eigentlich nur dazu ein, wirklich mal so ein bisschen auch in eine andere Perspektive reinzutreten. Und nutzen tatsächlich auch so ein bisschen, also wir holen uns so kleine Helferchen. Das heißt, eigentlich bekommt jeder Teilnehmer so eine kleine Zukunftsmission, die er über den Workshop erfüllen muss. Und da ist es zum Beispiel, dass jemand eine Zukunftsmission zieht, die heißt Intentive Listening, also wirklich ganz bewusstes Zuhören. Und wenn diese Person zum Beispiel eigentlich eine sehr laute Person ist, dann hat sie die Aufgabe, sich wirklich mal so ein bisschen zurückzuhalten. Und das ist wirklich eine spannende Dynamiken, die da entstehen.
Ja, das glaube ich. Also das ist dann wirklich aus seiner Komfortzone holen, ne? Und auch wirklich so an der Wurzel. Also es ist ja, klar, wenn man so über Beratung und Coaching nachdenkt, dann glaube ich, kommt bei vielen auch immer sofort so diese Jürgen Höller-Assoziation. Und dann laufen wir am Ende barfuß über glühende Kohlen und dann haben wir irgendwie unser Leben verändert. Und aber das ist ja, hat ja damit gar nichts zu tun einfach. Also es ist eine komplett andere Art. Und ich finde diese, also das, was du gerade beschreibst, das klingt halt wirklich so, dass man die Leute halt wirklich so ein bisschen aus ihren gewohnten Denkmustern rausholt. Und das.
Ja, genau. Also es ist eigentlich, deswegen sagen wir auch, also es ist ein Prozess, durch den wir durchlaufen. Und es ist gleichzeitig aber auch, sind es Führungs-Leadership-Fähigkeiten, die man eigentlich dadurch lernt. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mit über Kohlenlaufen vergleichen würde, was wir mit den Leuten machen, ist, dass wir sie auf eine Imaginationsreise schicken. Also Sensing the Futures heißt das ist dieser Teil in dem Prozess. Und da ist es schon auch so, dass es irgendwie auch, ich will jetzt, oh, kann ich das sagen, lebensverändert sein kann? Ich weiß es nicht, aber die Leute imaginieren ihre eigene Zukunft. Und das hat schon einen sehr großen emotionalen Aspekt.
Ja, also, das glaube ich.
Da ist es teilweise wirklich so, dass diese Zukunftsbilder, die dort kreiert werden, also das Feedback bekomme ich jetzt immer noch zurück, die sind irgendwie nach 1-2 Jahren immer noch präsent, weil wir eben auch Anker damit setzen. Also und das kann schon, also ich, von mir aus ist es auch, also wenn man sich in der Zukunft mal 10-20 Jahre sieht, entweder so vielleicht als elternde Frau, vielleicht mit Kindern, vielleicht irgendwo ganz anders, das hat schon eine Auswirkung.
Hast du auch so bei dir gemerkt, dass jetzt, wie lange macht ihr das jetzt?
Manuel hat damit vor 5 Jahren schon angefangen und ich bin jetzt seit knapp 3,5 Jahren mit dabei.
Das heißt, dieses Thema Zukunft beschäftigt dich ja jetzt schon mindestens 3,5 Jahre, wahrscheinlich schon ein bisschen länger.
Ja.
Aber wenn du dich jetzt so, also du kommst ja auch so aus der Richtung Experience Design und auch Kunst und so, wenn du dich jetzt so doll mit diesen, auch mit diesen Frameworks und mit diesen ja auch teilweise systematischen Ansätzen beschäftigst, hat das auch so für dich persönlich so ein bisschen die Art verändert, wie du über so Zukunftsfragen nachdenkst? Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ich mache mir darum eigentlich gar keine Gedanken, lass es so auf mich zukommen. Also hat das bei, in deiner Denkweise über deine eigene Zukunft, musst du jetzt gar nicht im Inhalt, das ist vielleicht ein bisschen sehr privat, aber so hat das irgendwas verändert oder hast du da so gemerkt, dass sich das irgendwie darauf ausgewirkt hat?
Ja, schon auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall ein eher so kreativer Kopf aus der Ecke und Kreativität liebt auch das Chaos. Mhm. Aber Kreativität braucht halt irgendwie auch gewisse Rahmen, damit irgendwie aus der Kreativität auch was entstehen kann oder genau. Und für mich ist es tatsächlich so, dass ich durch diese Arbeit an dem Prozess einerseits lockerer lassen konnte, weil ich weiß, okay, ich muss immer wieder anpassbar bleiben, also agil auch in dem Sinne. Aber es hilft trotzdem, sich gewisse Schritte eben, also meine eigene persönliche Zukunftsvision auszumalen, damit ich meinen Treiber habe, sozusagen diesen Nordstern, manchmal vielleicht auch, wenn Zeiten nicht so cool sind, dass man dann einfach weiß, so hey, da will ich doch eigentlich hin, das ist das, warum ich diese Arbeit mache, dafür stehe ich jeden Morgen auf. Mhm. Wenn ich das so ein bisschen vor Augen habe, dann weiß ich auch, also da habe ich viel mehr Motivation dahinter. Mhm. Und das ist schon, das ist gerade in diesen Zeiten, wo die Zukunft vielleicht manchmal nicht so rosig sein mag, ein ganz guter Push eben eigentlich auch ist.
Ich kann mir vorstellen, wenn man sich so eine klare Zukunftsvision für sich macht, dass dann irgendwo auch die Gefahr entsteht, aber das wäre jetzt auch nur eine offene Frage, dass man dann irgendwo auch ein bisschen so Scheuklappen bekommt, weil man halt sagt, na okay, das habe ich mir jetzt irgendwie mal überlegt, so da möchte ich hin und das verfolge ich. Also in meiner Vorstellung muss man dieses Bild immer mal wieder erneuern oder mal immer wieder hinterfragen. Weil,
Also unbedingt, und das ist auch ganz wichtig, dass du das ansprichst. Also Future Modeling ist ein iterativer Prozess.
Okay,
alles, was wir machen, ist so die Entwicklung der Szenarien und dann vor allem auch die Anwendung ist für die nächsten 12 Monate angesetzt. Mhm. Das heißt, es ist wirklich wie so eine Iterationsphase. Wir probieren mal einen Prototyp des neuen Lebens und was vielleicht da wichtig zu sagen ist auch, wir nehmen nicht die ganzen Szenarien mit nach 2021, sondern wir extrahieren die wichtigsten DNA-Baubestandteile, heißt das, die DNA, Future-DNA. Und das sind sozusagen Fragmente, die essentiell sind, damit dieses Szenario entstehen kann. Und diese Future-DNA nehmen wir mit in die Gegenwart und schauen immer wieder, okay, hat sich die Überlebensfähigkeit oder die sozusagen die Readiness dieser Future-DNA, hat die sich irgendwie verändert oder haben irgendwelche Einflüsse, sei es jetzt Digitalisierung, sei es etwas wie Corona, einen kompletten Einfluss auf diese Future-DNA gehabt, dann muss ich das anpassen. Also es ist ein ständiges, das ist eben auch der Unterschied zu langem oder traditioneller Foresight, die jetzt wirklich 10 Jahre in die Zukunft blickt und das in Stein gemeißelt, faktenbasiert arbeitet, sehen wir immer nach, was gibt es für Einflüsse, muss ich adaptieren, ist mein Kompass überhaupt noch zukunftsrelevant in 12 Monaten?
Ja, okay. Also nochmal zusammengefasst, einfach damit es ein bisschen greifbar wird.
Das ist voll verständlich.
In die Zukunft schauen, wünschenswerte Zukünfte überlegen, da haben wir ja über so ein paar Methodiken gesprochen, also dass ihr eben diese verschiedenen Faktoren euch anguckt, also Trends, Bilder und Barrieren zum Beispiel, das sind ja alles so Dinge, die dahin führen. Und das eben ins Jahr 2035 dann zurückgehen und sich so ein bisschen diese DNA daraus extrahieren, heißt, das habe ich noch nicht so ganz klar im Kopf, was mit dieser DNA gemeint ist. Also irgendwie verstehe ich es, aber so im Konkreten noch nicht.
Also vielleicht, was wichtig ist, ist zu sagen, eben die erste Phase des Future Quo ist so ein unterbewusstes Herunterladen von den ganzen Annahmen, die wir über die Zukunft haben.
Ach ja, stimmt.
Das ist die erste Phase, genau. Und die zweite Phase ist dann die Desirable Futures Phase und da geht es wirklich um einen kreativen Prozess, also um Ideation, um gemeinsames Erarbeiten dieses Zukunftsszenarios. Da geht es auch darum, dass man sich wirklich immersiv mit viel Imagination und Storytelling in diese Szenarien reinversetzt. Mhm. Zum Beispiel Future Personas sich anschaut, wie zum Beispiel könnte eine Persona für den Audio-Podcast sein, Audio-Podcaster zum Beispiel. Ja. Das wäre ein Stakeholder, den man sich ansehen würde. Ganz wichtig eben auch, dass man sehr viele verschiedene kreative Techniken dafür benutzen kann, wie man dieses Szenario dann eben auch darstellt. Mhm. Über Roleplay, also Rollenspiel, über eine Verfilmung, einen Podcast zum Beispiel, einen Artikel schreiben, irgendeine kreative Art, wie man den Leuten, die nicht in der Zukunft waren, diese Zukunft eben auch nahe bringen kann.
Okay, verstehe.
Und die DNA sind sozusagen diese wichtigsten Pfeiler, ohne die dieses Szenario überhaupt nicht passieren könnte.
Ah, okay. Also um das irgendwie greifbar zu machen, vielleicht ein bisschen ein dummes Beispiel, aber ja, ist jetzt ein wirklich dummes Beispiel, aber vielleicht
sehr gut.
In der Zukunft brauchen Podcasts keine Mikrofone mehr und es läuft alles sehr dynamisch und wir haben eigentlich jederzeit die Möglichkeit, irgendwie Aufnahme zu drücken in unserem Kopf und können das automatisch irgendwie in irgendeiner Cloud veröffentlichen. Es ist überhaupt kein Zwischending mehr. So ist jetzt vielleicht ein bisschen banal, ne?
Aber sehr, sehr, sehr gutes Beispiel, ehrlich gesagt.
Okay, ja, dann bin ich beruhigt. Also genau. Ne, so irgendwie irgendwelche Implantate oder was weiß ich. Und so das ist jetzt sozusagen die Idee und das stellen wir uns vor und das fänden wir auch cool, wenn das irgendwann so gehen würde. Und dann würde man sich überlegen, okay, das heißt ja, was bräuchten wir jetzt dafür?
Genau, und also zum Beispiel wäre dann dieses Implantat, wäre ein Zukunfts-DNA-Baustein.
Ja. Und irgendwie eine Infrastruktur, wo ich Podcasts, wo ich nur noch
Spuren... Wo du reinspeichern kannst, genau. Du wärst vielleicht auch noch wichtig, vielleicht wirst du aber auch ersetzt irgendwann durch eine künstliche Intelligenz, was man nicht hofft, aber vielleicht. Nee. Und das wären dann eben diese Bestandteile.
Okay.
Und da würde man dann schauen, hat jetzt zum Beispiel diese Brainwaves oder diese... dieses Audio-Tool, wie hoch ist diese Überlebensfähigkeit schon in 2021? Mhm. Also es gibt schon solche Gedankenübertragungsmechanismen, aber ist das schon wirklich gesellschaftsrelevant oder marktrelevant? Mhm. Wahrscheinlich noch nicht so sehr. Und dann baut man im Hier und Jetzt sozusagen Research-Projekte dafür auf. Was muss alles noch erforscht werden, um so ein Modul zum Beispiel entwickeln zu können? Mhm. Und das ist einfach total schön, weil es eben ganz neue, wirklich utopische Innovationsideen entstehen und nicht eben Innovationen, die faktenbasiert sind auf dem heutigen.
Das ist dann so ein bisschen so Science-Fiction-mäßig eigentlich, ne? Also
ja,
weil
das
auch
ist großartig.
Die Idee ist so, wir lassen mal die ganze Physik mal weg und wir überlegen uns einfach, was es alles geben könnte. Und
genau. Ja. Und es ist auch total spannend, wenn man jetzt so zurückschaut, was es früher für Science-Fiction-Stories
gab. Die Kreditkarte, ne?
Genau.
Ist doch so ein ganz beliebtes Beispiel, ja.
Und was dann irgendwie wirklich Realität wurde. Also es kann auch ein bisschen spooky sein, aber wie gesagt, ne, wir gucken erstmal in die schönen Ecken.
Das habe ich mich gerade auch noch gefragt. Also wenn ich stelle mir das jetzt so vor, so ein Workshop und dann kommt irgendjemand mit der Sache um die Ecke zum Beispiel und sagt, ja, so ein Gehirnimplantat und dann kriegt man das sofort in den Kopf und so. Und der eine sagt, das ist für mich eine sehr wünschenswerte Zukunft und der nächste sagt, das finde ich ganz schön creepy, ehrlich gesagt möchte ich nicht, dass es das irgendwann gibt. Mhm. Wie geht ihr damit um? Also ich meine, das, was für den einen eine Utopie ist, kann für den anderen ja auch eine totale Dystopie sein.
Ja, das macht diese Workshops auf jeden Fall total spannend, weil es eben viele verschiedene Perspektiven auf diese Thematik bringt. Und das ist auch total klasse, dass man, gerade wenn es jetzt zum Beispiel um digitale Themen geht, dass man da zum Beispiel auch Leute aus der Rechtsbranche zum Beispiel einlädt oder halt eben nicht nur tech-affine Leute, sondern wirklich verschiedensartig auf dieses Thema schaut, damit eben auch so ein Diskurs entstehen kann und eben auch zum Beispiel Ethik mit integriert wird. Das Wichtige ist, also es ist ganz wichtig, dass man diese, wir nennen das auch Impact Wheel, also da erforschen wir sozusagen die positiven und negativen Einflüsse auf eine Thematik oder auf ein Szenario. Und da ist es ganz essentiell, dass man diese negative Seite eben nicht außen vor lässt, weil aus einer zum Beispiel negativen Seite, wenn man die reframed, also nochmal von einer positiven Seite drauf guckt, kann sich auch wieder eine Möglichkeit entwickeln.
Hast du dafür ein Beispiel, wo das mal sehr gut funktioniert hat?
Gott, jetzt bin ich so in diesem Brain-Device drin. Ein gutes Beispiel, wo es gut funktioniert hat. Ganz simpel jetzt einfach, nehmen wir das Beispiel, Corona ist ein Key Factor. Also es hat einen großen Einfluss auf unser wünschenswertes Zukunftsthema oder Szenario. Ein negativer Aspekt von Corona ist zum Beispiel, dass wir alle von zu Hause arbeiten mussten oder viele eben. Und aus diesem negativen Aspekt ist aber der positive Aspekt gekommen, dass wir alle viel digital affiner geworden sind. Und das ist eine viel größere Akzeptanz von Online-Formaten und dadurch dann eben auch wieder von Internationalisierung geben konnte. Und wenn man jetzt sieht, zum Beispiel ein positiver, direkter Aspekt oder Einfluss von Corona war dann zum Beispiel, was war denn direkt positiv? Das ist immer schwierig in dem Sinne, aber...
Zum Beispiel, dass so schnell ein Impfstoff gegen ein Virus gefunden wurde, das es ja auch schon vorher gab. Ich weiß nicht, ob die wirken, ehrlich gesagt, aber nehmen wir es mal an.
Also, genau. Ja, genau.
Das wäre ja was direkt Positives.
Das war was direkt Positives. Und ein negativer Aspekt von dieser schnellen Findung dieses Wirkstoffes könnte zum Beispiel sein?
Ja, dass viele Leute dem gar nicht vertrauen.
Genau.
Ja.
Genau. Und das ist eben das Spannende, dass man somit eben verschiedene Perspektiven schon direkt aufzeigt und man einfach lernt, ah, okay, it's not just about mine. Und auch wenn ich nicht möchte, nicht über diesen negativen Aspekt nachdenken möchte, gibt es vielleicht meinen Konkurrenten, der daraus dann irgendetwas, was weiß ich, aufbaut, ausschlachtet, etc.
Ja, und wenn man sich dann auch nur wieder Gedanken über irgendwas macht, was dieses Negative wieder lösen könnte, ne? Also genau. Das wäre ja dann auch, ja. Damit schafft man sich ja irgendwo auch einen Vorteil.
Ja. Absolut.
Dem Ganzen liegt ja so ein bisschen zugrunde auch die Überlegung, also weil das sind ja Unternehmen, die bei euch sind. Mhm. Und ich hatte jetzt auch einen Podcast zum Thema so Purpose-Driven Unternehmertum und das fällt ja so ein bisschen in die Richtung, ne? Also da geht es ja bei dieser wünschenswerten Zukunft, wird jetzt ja keiner sagen, meine wünschenswerte Zukunft besteht eigentlich darin, dass ich sehr viel Geld verdiene und alle anderen nicht, sondern es geht ja immer so ein bisschen darum,
ja.
Ne, also die Probleme, die wir vielleicht auch gerade sehen, irgendwie in der Zukunft vielleicht irgendwie doch nochmal zu lösen oder zu verbessern. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob du glaubst, dass Unternehmertum dafür das beste Tool ist. Weil das, also zum Hintergrund, ich finde, das ist gerade in dieser ganzen Welt, in der wir uns ja auch bewegen, ne, also Berlin und Digitalszene und so weiter und so fort, ist das ja schon sowas, das sagt man so. Also Unternehmertum ist gut und Unternehmertum ist irgendwie wichtig. Und dann habe ich mich mal so gefragt, ich habe das auch mal so hingenommen und dann dachte ich, warum eigentlich? Also glaubst du, das ist das beste Tool, was wir haben, um uns den Problem zu stellen? Oder ist es sozusagen nicht das beste Tool, aber die einzige Möglichkeit? Oder wie würdest du das einordnen?
Das Unternehmertum an sich? Also erstmal denke ich, dass es von einem der Unternehmer, die Unternehmertum zum Wir als Unternehmer gehen sollte. Also wirklich von einem Ich zum Wir. Dass wir von einer ego-getriebenen Wirtschaftsdenkensweise eben hin zum Kollektiven gehen. Und deswegen, ich finde grundsätzlich das Unternehmertum schon gut, weil es eben auch ein gewisse Mindset, eine Haltung bringt. Ich möchte etwas in die Welt tragen, ich möchte etwas voranbringen und das ist eine gute Haltung. Ich glaube nur, dass wir an den Prozessen und den Strukturen eben arbeiten müssen, wie wir an diese Sachen herangehen. Und zwar eben kollektiver, gemeinschaftlicher, nachhaltiger und wirklich ja zukunftsorientierter, bewusster und nicht nur auf, also gerade du hast die Startup-Szene vorher angesprochen, die wachsen teilweise wie Pilze aus dem Boden ganz schnell und es ist halt die Frage, ob eben auch, ne, der Mensch ist ja auch eine Art Ressource, Human Resources, also kann man von halten, was man möchte von dem Thema, aber teilweise ist es wirklich nicht nachhaltig, wie auch mit diesem, mit dem eigenen, ja, menschlichen
umgegangen wird. Also gerade dann auch, wenn man sagt, ja, wir machen das alles für die Sache und die lieben das, 60 Stunden die Woche zu arbeiten. Ja, für den Purpose. Ja. Oder auch nur, weil sie sich dann irgendwie selbst verwirklichen können, das finde ich dann auch immer so ein bisschen schwierig. Ja, voll. Also ich habe halt irgendwie so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich meine, Unternehmen kann noch so viel Sinn haben und noch so viel konkret irgendwas in der Welt verbessern wollen, aber letzten Endes muss, also weil so ist ja die Wirtschaft, in der wir aktuell zumindest noch irgendwie sind, ja auch organisiert, muss ja irgendwie Geld verdienen. Ja. Also und dann habe ich mich auch gefragt, reicht es, wenn es immer nur so viel Geld verdient, wie es gerade braucht? Eigentlich nicht. Es muss ja immer wieder ein bisschen mehr Geld bei rumkommen, um das irgendwie weiterzuentwickeln, weil sonst verlierst du ja irgendwann gegen die anderen und kackst ab, wenn man es so sagen möchte.
Ja. Wir hatten mal ein wunderschönes Szenario, wo es wirklich am Ende letztendlich eigentlich kein Geld mehr gab. Sondern das war witzigerweise tatsächlich auch der CEO von dem Ganzen, der hat in seinem Szenario das Geld verbrannt oder zerrissen oder irgendwie sowas. Und es gab wirklich dann halt eben eine andere Währungsart. Und also wir sagen auch, es geht halt für People, Planet and Profit. Also es ist ganz klar, dass wir auch irgendwie in eine Art Wirtschaft generieren müssen. Es ist nur wichtig, dass es im Einklang ist. Also eben auch mit Planet, also dass wir nicht unsere Ressourcen komplett ausschöpfen und eben auf einmal gibt es keine Ressourcen mehr. Und von dem her denke ich schon, dass, also es, wie gesagt, es muss einfach im Einklang bleiben.
Was glaubst du, wie könnte man da hinkommen, dass das im Einklang bleibt?
Indem man eben, wie gesagt, vom Me zum We kommt, also vom Ich zum Wir-Gedanken, indem man schon sehr nachhaltig wirklich lebt und arbeitet, indem man schon auch den Sinn des Ganzen versteht und deswegen tatsächlich auch eher aus einer Menschlichkeit und aus einer Leidenschaft heraus eben seinen Beruf auch erfüllt. Und indem wir die Ressourcen auch wirklich gleichmäßig und gleichgerecht verteilen. Also das ist eine Sache, die
das wäre jetzt ja so die fast schon so die Zukunftsvision, ja, ne? Und wenn du jetzt sozusagen, sorry, aber wenn du jetzt nach 2021 reist, mhm, und sozusagen jetzt überlegst, was könnte man jetzt konkret, also nur mal so gesponnen, weil ich, mhm, finde das gerade ganz spannend, weil ist das so ein bisschen die Art, wie ihr das versucht anzugehen, jetzt auf eine sehr simplifizierte Art, wie könnte man denn jetzt sozusagen konkret, mhm, also was würde dir so einfallen? Also es ist jetzt ja wirklich eigentlich mehr so ein Brainstorming, aber ich finde es gerade ganz spannend. Also,
super, ja. Finde ich auch gut. Wie könnte man ganz konkret das Geld abschaffen? Okay, warte mal.
Ja, oder auch, also auch so dieses mit Ressourcen nachhaltig umgehen, vom Ich zum Wir kommen und so. Ja. Also das sind ja, also ich sehe das nämlich genauso. Also ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist, aber so, was könnte man denn jetzt schon machen, damit das?
Also ein großer Hebel ist einerseits natürlich Politik, ne? Also aktiv in die Politik zu gehen. Ein weiterer großer Hebel ist, in die Bildung mit einzusteigen. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum wir eben die Future Modeling Academy jetzt auch aufgesetzt haben, weil es darum geht, dass die Menschen erstmal verstehen müssen, was habe ich denn für eine Selbstwirksamkeit in diesem ganzen Konstrukt? Ich bin nämlich nicht so ein kleiner oder so ein kleiner Typ im Rad,
ja, genau, kenn ich, ja.
sondern kann ein aktiver Teil und aktiver Gestalter der Zukunft werden, mhm, und auch meine Vision nach außen tragen. Mhm. Und das, denke ich, ist wirklich ein absolut und absolut wichtiger Aspekt und es kommt auch so langsam. Mhm. Also ich meine, bis wir das Curriculum der Schulen wirklich irgendwie, gerade der bayerischen Schulen, ich komme von so einem Ur-Gymnasium, bis das mal geknackt ist und ja, andere Skills auch dort gelernt werden, das dauert vielleicht noch so ein bisschen, aber es ist das erste Samen ist gepflanzt. Mhm. Und das ist so ein, genau, ja, und einfach
ein konkretes Ding.
Genau, also wirklich, ja, sehr stark in die Bildung gehen, Bildung auch für jeden zugänglich zu machen, das ist auch wichtig. Und gerade auch nicht nur, es geht nicht nur um die Jungen, sondern es geht eben auch um die ältere Generation. Mhm. Also jetzt zum Beispiel Digitalisierung ist ganz wichtig, dass wir die Leute nicht verlieren.
Und ja, oder auch sowas wie, also dieses Mindset, was ja viele haben, eben dieses Ich und Wirtschaft und muss irgendwie laufen und so, was ja jetzt auch gerade so ein bisschen bröckelt alles, aber das auch irgendwie zumindest mal hinterfragt wird und eben auch von denen, die jetzt gerade am Hebel sind. Ne? Und das wäre ja dann auch irgendwie eine Form von Bildung nochmal.
Ja, absolut. Ja. Also was vielleicht wirklich der Unterschied zu diesem ganzen Beratung- und Consulting-Bereich ist, ich spreche jetzt aus mir und ich weiß auch eben auch aus meinem Partner Manuel, ist bei uns wirklich so dieses fast schon der Aktivismus, der dahinter steht. Also wir müssen wirklich jetzt was ändern. Mhm. Wenn man da rausguckt, eben Klima, wir haben eigentlich tagtäglich in den News irgendwelche neuen Klimakatastrophen, die da anrollen. Und es ist tatsächlich wir wollen nicht ein sanftes Problem beheben, sondern wir wollen die Leute auch tatsächlich manchmal ein bisschen aufrütteln, weil es muss sich einfach was ändern.
Ja, ja, voll. Und also
genau, das heißt Aktivismus nach vorne.
Sehr gut, also sehr lobenswert auf jeden Fall. Ich hatte gerade noch so einen Gedanken im Kopf. Genau, das wollte ich sagen. Es erinnert mich so ein bisschen an, meine kleine Schwester hat letztens ihre Facharbeit geschrieben und da ging es um Erlebnispädagogik. Und es erinnert mich so ein bisschen daran. Ist das so ein bisschen die Idee oder sind das so die Anleihen, es geht ja schon auch darum, dass die Leute das eben nicht nur auf einer intellektuellen Ebene verstehen, sondern irgendwie emotional, ne?
Genau. Also sie sollen es dann schon auch auf der intellektuellen Ebene verstehen, aber tatsächlich passiert das fast eigentlich erst am allerletzten Schritt.
Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was denn zuerst da ist? Genau. Das Intellektuelle oder erst das Emotionale?
Erst das Emotionale tatsächlich. Mhm. Also wie gesagt, im ersten Schritt wird alles erstmal runtergeladen. Das ist wirklich so ein unbewusstes Runterladen des Wissens. Da brauchst du nicht und sollst du auch dein Hirn gar nicht groß anstellen. Und im zweiten Schritt geht es wirklich, sich emotional mit dem Szenario zu verbinden, in das du dich eben hineinwünschst. Und ja, es hat tatsächlich so ein bisschen was mit Erlebnispädagogik vielleicht zu tun, weil es darum geht, Dinge, die Welt um sich herum mit möglichst vielen Sinnen wahrzunehmen und somit eben auch dieses Fantastische überhaupt mal wieder zu erleben. Mhm. Ich bin in der Natur groß geworden, ich komme aus den bayerischen Bergen und habe da wirklich so mit allen Sinnen diese Schönheit auch dieser Erde irgendwie so in mich einwachsen lassen können.
Ja.
Und das ist so ein bisschen was ich zurückbringe in diesen Workshop-Raum. Mhm. Also es ist tatsächlich leider so, wissen wir alle, dass viele Unternehmen, viele Führungspersonen halt relativ wenig Zeit haben, viel zeitgetrieben sind, viel vor dem Rechner sitzen und halt einfach teilweise auch wirklich diesen Bezug zu dieser Welt da draußen verlieren. Und genau, wie schön das eigentlich ist, mal wieder sowas zu fühlen und zu spüren und vielleicht auch eben zu riechen, ist für mich einfach, genau, da freue ich mich.
Kann ich total verstehen. Also auch so dieses in der Natur sein, ich finde, also ich habe für mich dann immer so ein bisschen das Gefühl, es gibt so dieses, ja, fast so zwei Modi. Es gibt so diesen Arbeitsmodus, dieses, das ist dann auch viel Tech, viel Computer und viel Denken. Und dann gibt es so diesen anderen Modi, der oft, also finde ich, dann teilweise sehr schwer zu erreichen ist. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht gerade in den Bergen sitzt, was natürlich immer ein bisschen geiler ist als in Hamburg oder in Berlin. Also geht mir zumindest so. Aber wo man irgendwie auch noch was, das spricht einen auf so einer ganz anderen Ebene an, finde ich.
Ja.
Also.
Genau, also es holt dich eigentlich sozusagen aus deinem jetzigen Zustand so ein bisschen raus. Mhm. Also es holt dich weg vom Schreibtisch. Du hattest es vorher angesprochen, wir arbeiten sehr gerne mit Düften, also der olfaktorische Sinn, der wirklich so auch der direkte Zugang eigentlich zu unserem Gehirn ist und wir kreieren so Erinnerungen aus der Zukunft. Mhm. Und genau, also wir haben sozusagen, wir nennen das Brain Hacks, arbeiten mit Sound, zum Beispiel mit binauralen Sounds, um so einen Zustand in eine andere Imaginationswelt ein bisschen zu unterstützen. Mhm. Wir arbeiten sehr gerne, trotz auch der digitalen Zeit jetzt, mit haptischen Elementen. Also die Leute bekommen dann Pakete geschickt.
Ah, cool.
Wo sie dann irgendwie auch diesen Überraschungseffekt haben. Also es gibt so, also das macht mir einfach als Experience-Designerin extrem viel Spaß.
Ja, das ist natürlich sehr dankbar, da kannst du dich natürlich richtig austoben. Ich kann mir auch gerade vorstellen, eigentlich wäre sowas auch mal geil, wenn man das mal in der Natur macht, oder?
Ja, ja, ja.
Also gerade wenn man über Klimaschutz und so redet, dann ist es ziemlich naheliegend zu sagen, ich wollte immer noch auf so einer Wiese sitzen, strengt euch an. Also jetzt mal sehr banal, ne?
Ja, nee, also es ist immer ganz gut, die Leute dann auch so beim eigenen Schopf zu greifen, wenn man das sagen kann. Aber es gibt ein Format, das heißt Sensing the Futures. Mhm. Das geht sehr stark auch in diese wirklich in der Natur sein, in der Natur Stille, mal wieder Stille zu hören, was wir hier in der Großstadt teilweise vielleicht gar nicht mehr kennen, und sich nochmal in diese wahre Welt so ein bisschen rein zu versetzen.
Bist du da gut drin? Also Stille aushalten?
Ich liebe Stille, ja.
Okay, ja, Respekt. Also ich finde das ganz schön, also ich liebe das auch, aber mir fällt es oft schwer, dass auch, also ja, wie soll ich das schon sagen? Man ist dann immer so in seinem Ding und man macht und tut und bla und hier und brr. Und dann irgendwann knack ich das dann manchmal so, meistens, weil mir das auch einfach dann viel zu viel wird. Und dann merke ich wieder, oh, es ist eigentlich viel, also nicht viel geil, aber wie wichtig das ist, sich einfach mal irgendwo hinzusetzen und einfach nichts zu machen. Ja. Also, und gar nicht aus so einer, oh, ich sollte jetzt nicht am Handy sein. Das sind ja immer so, das sind ja so diese Anziehmeinungen, wo man dann hört, okay, viel am Handy sein ist schlecht, also sollte ich nicht so viel am Handy sein, sondern wenn man es wirklich so ein bisschen spürt, oh, es tut einfach sehr gut. Also
genau, also es tut jedem gut, mal so ein bisschen zu entschleunigen. Mhm. Und deswegen versuchen wir auch in unserem Programm nicht alles so komplett vollzupacken, sondern auch wirklich Ruhemomente zu integrieren. Weil in diesen Ruhemomenten erst die Reflexion stattfinden kann. Also wenn du die ganze Zeit beballert wirst mit Input und keine Zeit hast, das wirklich irgendwie sacken zu lassen. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel eben, es ist ganz, ganz bekannt, bei Kreativitätslehre, Ideen kommen unter der Dusche. Ideen kommen, wenn man durch den Park läuft, wandering around. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch etwas, heißt Mind Traveling, also wirklich, es ist wie so ein Time Traveling, Cognitive Time Traveling. Mhm. Wir laufen sozusagen durch die Gegend und lassen einfach unsere Gedanken laufen. Mhm. Und dabei entstehen so fantastische und auch wichtige strategische Dinge zum Beispiel auch. Ja. Das ist nicht zu unterschätzen als Tool.
Ja, gehen ist krass wichtig. Mhm. Also ich habe mir das echt, also jetzt auch über die Pandemie, sehr doll angewöhnt, dass ich wirklich jedes Telefonat draußen mache. Auch als wir unser Vorgespräch hatten, war ich auch draußen unterwegs. Ja. Das mache ich wirklich bei jedem Telefonat und auch zwischendrin nach Feierabend oft nochmal und so. Und ich habe das Gefühl, dass, ne, also Achtsamkeit ist ja so ein riesen Trendthema und finde ich aber ganz gut. Also ich finde das schon ganz spannend. Ich habe das Gefühl, dass beim Gehen, man kommt ja irgendwie, ich kann das gar nicht so richtig gut beschreiben, aber man kommt ja doch in so einen anderen Modus. Ja. Also wenn man Gedanken hat, dann hält man den nicht so fest. Also man bewertet den jetzt nicht oder sagt irgendwie, oh, das ist gut oder schlecht oder das wollte ich gar nicht denken. Mhm. Und gerade wenn man sich über die Zukunft Gedanken macht, dann hat das ja bei vielen, kann ich mir vorstellen, auch immer viel mit Ängsten zu tun. Und ich glaube, das ist der Grund, warum manche Leute dann so in gewisse Punkte, was heißt manche Leute, jeder von uns, glaube ich, ungerne so reingeht, weil man natürlich immer denkt, oh, das mag ich nicht spüren. Aber ich habe das Gefühl, im Gehen kann man das so ein bisschen besser dann auch wieder so ziehen lassen. Und oft ist ja so, wenn man das, also boah, ich verstrick mich hier gerade voll, aber wenn man versucht, so diese negativen Gedanken oder Emotionen irgendwie zu vermeiden, dann macht man ja so eine Barriere.
Ja.
Und hinter dieser Barriere liegen aber ja nicht nur die negativen Sachen, sondern ja oft auch
Potenziale,
positive.
Möglichkeiten, ja. Absolut.
Genau.
Also wir geben den Leuten, wir schicken die jetzt auch nicht einfach nur raus und sagen so, jetzt lauft mal spazieren, sondern wir geben denen auch so kleine Anker oder Hilfsmittelchen, dass wir wirklich sagen, okay, schaut euch mal um, wie könnte es denn in 2035 zum Beispiel sehen? Also wenn ihr durch die Stadt lauft, versucht einfach mal, wie euer persönliches Virtual Reality so ein Layer drüber zu legen und schaut mal, zum Beispiel bei Städten, vielleicht gibt es da regeneratives Material, vielleicht sind die Häuser aus essbaren Steinen, who knows, ne?
Ja.
Aber es könnte ja, also und schon allein dadurch entsteht so ein spielerischer Umgang mit der Zukunft und es geht los und die Gedanken rasen einfach eigentlich nur.
Ja. Glaubst du, dass Kreativität was ist, was im, also du hattest das ja vorhin auch schon mal so kurz angerissen, so Kreativität lebt vom Chaos, braucht aber auch Strukturen. Was glaubst du, was muss da zuerst da sein? Also braucht man zuerst die Struktur oder zuerst irgendwie den chaotischen Teil und räumt danach auf? Oder ist das typabhängig?
Das ist ein bisschen typabhängig. Ich finde, also ich komme aus einer sehr chaotischen künstlerischen Karriere eigentlich und muss sagen, mir hätte damals ein bisschen so ein Strukturrahmen sehr gut getan. Mhm. Auch aufgrund der zum Beispiel existenziellen Ängste, die auch sehr eng mit Kunst verbunden ist.
Ja, ja.
Also wenn man einfach weiß, man ist trotzdem in so einem Art, man fällt nicht durchs Netz, dann kannst du auch freier denken. Und deswegen ist das auf jeden Fall... Aber wenn das Netz auch schon wieder zu eng ist und man irgendwie, also ich merke das selbst auch, also wenn wir dann in Unternehmen oder genau in Unternehmen reingegangen sind und ich dann halt so auf einmal so eine Businessberaterin typische sein musste, dann war das so ein, okay, ich breche total aus. Mhm. Also
was auch wieder ein cooler Moment sein kann. Also ich finde aus, meistens sind es ja so selbst auferlegte Beschränkungen, die man so hat. Also ich glaube, 90% der Fälle, also vor allen Dingen da, wo wir jetzt so leben, sagt ja niemand, sei so.
Ja.
Aber man redet sich das immer so ein bisschen selber an. Und das aber zu durchbrechen, ist auch schon immer ein ganz geiles Gefühl.
Ja, also man sagt nicht direkt oder die Leute sagen nicht direkt, sei so. Aber Social Media, die ganzen, ja, keine Ahnung, Berufsbezeichnungen allein sagen dir ja schon, wie du zu sein hast. Und da gibt es sehr viele Schubladen, in die man reingesteckt werden kann.
Ja.
Aber genau darum geht's ja auch. Also sich aus diesen Schubladen herauszubewegen, Neues auszuprobieren und eben auch zum Beispiel die Berufe, die es heute gibt, gibt es vielleicht in 2035 gar nicht mehr oder es gibt ganz andere neue. Da kann ich heute nicht sagen, okay, ich bin nur noch Beraterin, das gibt's vielleicht gar nicht mehr.
Ja. Also, wenn du dir jetzt so deinen Beruf für die Zukunft basteln könntest.
Mhm.
Ganz frei. Also vielleicht auch einfach nur, weil die Bezeichnung cool klingt oder sowas. Was wärst du dann?
Also ich glaube, ich wäre tatsächlich schon noch irgendwas mit Experience. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Designerin wäre oder Experience Facilitatorin oder ich weiß es nicht genau. Also ich glaube, ich würde genau das machen, was ich heute mache, weniger digital, gebe ich zu.
Okay, das ist sehr spannend, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ja.
Weniger digital und mehr haptisch und wirklich in also einfach mit menschlichen Begegnungen. Das wäre so.
Also Experience
Facilitator. Also,
Facilitator, was heißt das? Voll die Kinderfrage, aber.
Naja, also als Experience Designer gestaltest du sozusagen Experiences und als Facilitatorin würde ich sie sozusagen einfach hosten und durchführen.
Ah,
und,
okay.
Weil zum Beispiel in der Natur muss man gar nicht viel Experience gestalten, sondern ja, die ist ja einfach wirklich da.
Liegt da ja so rum, ne?
Die liegt da so ungefähr so rum, genau. Ja. Und da so eine Mischung, also einfach wirklich die Leute in Staunen bringen und ich bin happy.
Okay.
Das ist. Genau.
Ja, cool. Ich meine, Experience Facilitator klingt auch cool. Also das ist schon auch immer nicht ganz unerheblich, oder? Ich meine, also wenn ich mir das überlegen könnte, dann wäre ich, glaube ich, so, also ich würde schon auch so vom Machen her, würde ich so dieses Talk-Format-Ding irgendwie, glaube ich, gerne machen. Und ich hätte irgendwie gerne was mit Officer in meinem Titel, weil ich finde, das klingt so geil.
Also, Chief Officer.
Ja, auf
Audio Master.
Ja, muss auch nicht nur Audio sein, aber so auf labern. nee, aber okay, also weil das ist ja auch mal eine spannende Frage. Also das heißt, Design, also genau, du hast es gerade ja schon gesagt, so eigentlich gerne weniger digital, mehr analog. Nervt dich das Digitale manchmal?
Also es nervt mich in dem Sinne, dass ich sage, zum Beispiel, wir hatten jetzt, oder wir sind mitten in der Ausbildungsstufe gerade, unseres Future Modeling Practitioners. Und da hat man eine tolle Session mit den Leuten gehabt, hat auch eine schöne Verbindung mit ihnen bekommen und ist so, yay. Und dann klappt man den Rechner zu und man sitzt so da und ist so, okay, and now what? Also da fehlt das Bier, da fehlt das Rausgehen, da fehlt das sich freuen miteinander und einfach Erfolge auch feiern. Das ist so dieses, genau.
Ja, das kann ich verstehen. Also ich mag das total gerne, weil das ist immer so, da kann man halt einfach ganz viel machen und ausprobieren und so. Aber ich merke auch, wenn es, also es birgt immer die Gefahr, dass es zu viel wird. Also das habe ich jetzt, ich habe noch nicht erlebt, dass ich zu viel in der Natur war. So. Aber zu viel vom Rechner sein, da fällt mir auch gerade ein, du hast in einem anderen Podcast, in dem du warst, erzählt, dass ihr zu Beginn der Sessions die Laptops schüttelt.
Ja, das machen wir bei der Rückreise tatsächlich.
Ah.
Zum Ende der Session.
Boah, da hätte ich so Probleme mit, ne? Weil ich bin so ein, ich komme aus so einer, also früher so nicht so viel Geld gehabt und deswegen, wenn man so ein, also bei so einem Gerät habe ich immer wahnsinnige Angst, dass es kaputt geht. Und mir würde es im Traum nicht einfallen, das zu schütteln. Ich denke, oh Gott, die Scharniere leiern aus. Also auch vielleicht ein bisschen erotisch, aber.
Ja, das ist tatsächlich unsere Rückreise aus der Zukunft. Man kann mit so ganz simplen Sachen die Leute auch einfach mal wieder so ein bisschen aufschütteln und sagen, okay, wir steigen jetzt in unsere Zeitmaschine ein, Helm auf, Rucksack gepackt und los geht's. Und also bei meiner Zeitmaschine bleibt nicht alles steady ready, sondern es rattert halt das ein bisschen, wenn man... Das ist halt
eigentlich auch in den meisten Filmen so, ne? Wenn man die so sieht, dann ist es ja immer so ein bisschen schüttelig.
Genau.
Ja, ich finde das auch immer ganz gut. Also gerade, ich merke das auch jetzt hier im Podcast, wenn man sich so ein bisschen mit Leuten connecten will, dann hilft es immer, wenn man so ein paar Dinge macht, die sehr unerwartet sind und die einfach so ein bisschen aufbrechen. Also wenn das mal ist, dass man eine sehr dumme Frage stellt, mal so einen Spruch macht und das ist auch gerade in solchen Kontexten, also jetzt oder auch bei irgendwelchen Meetings, wenn man, also das hört sich jetzt immer, wenn man einfach mal sagt, das ist doch Kacke. Das ist, also das ist jetzt nicht schlimm und man hat jetzt auch nicht irgendwie ein schlimmes Wort gesagt, aber es ist, es passt da eigentlich nicht hin.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, dass wenn man das auf eine gewisse Art macht, dass sich das, die Leute eher entspannen dadurch und dann halt merken, ach so, so, wir können alle ein bisschen mehr so sein, wie wir halt sind und eben nicht dieses, wir haben jetzt hier so eine ganz konkrete Erwartung.
Ja, also ich glaube, ich kann da ganz offen bei uns sprechen. Wir sind in unserer in unserer Durchführung der Programme schon recht authentisch. Und weil wir machen das halt hauptsächlich zu zweit oder sonst auch zu dritt. Und da passieren halt auch manchmal Fehler. Und es passieren unerwartete Fehler. Also wie zum Beispiel, wir haben uns ein Rollenspiel überlegt letztens, um Teilnehmer zu überraschen. Und ich habe den Rollenspieler so ungefähr 5 Minuten, bevor es losging, einfach mal aus dem Zoom-Meeting verbannt. Also ich habe den einfach digital entfernt und der konnte nicht mehr beitreten. So, dann ist es halt wirklich, also dann hat man so ein, steht man vor einem großen Problem, was mache ich denn jetzt? Alles ist drauf ausgerichtet und dann wird improvisiert. Und es hat super geklappt und letztendlich war eigentlich das, was es dann sympathisch macht, zum Schluss diese Auflösung. Okay, habt ihr mitgekriegt, dass der Typ gar nicht hier rein konnte? Und das, also es ist... Ich glaube,
so ein bisschen aus der Fassung bringen, ne?
Ja, das also ich kann das sowieso nicht. Ich möchte mich nicht verstellen oder verspielen und ich möchte mich verspielen, das schon.
Ja, genau, aber spielerisch sein und einfach, ich finde auch, das finde ich mal ganz anstrengend, wenn man so das Gefühl hat, man muss jetzt so eine gewisse Sache irgendwie darstellen und dann immer irgendwas verkaufen. Also und dieses aus der Fassung bringen finde ich auch immer ganz schön einfach. Das muss ja jetzt auch nicht immer, also ich finde es auch mal peinlich, wenn man dann versucht so auf Krampf zu schocken und zu sagen, boah, ich habe jetzt irgendwie das und das gesagt oder gemacht. Aber einfach so, genau, so dieses, das sind ja, also das ist jetzt schlage ich einen sehr weiten Bogen, aber das ist, was mich ganz oft bei bei Dialogen in Filmen nervt, dass die viel zu glatt sind, weil niemand redet so, man fällt sich ins Wort, manchmal sind so peinliche Zwischenmomente da und diese Momente versucht man, habe ich oft das Gefühl, in solchen Workshops oder in Podcasts wird immer versucht, genau das zu umgehen. Ja, nicht versprechen, nicht ins Wort fallen. Und eigentlich sind das doch die Momente, die es total normal machen und die es auch total relatable machen.
Also so eine positive Verwirrung nennen wir das. Das ist eigentlich genau das, was Spaß an dem Ganzen macht und was auch viele Dinge einfach auch ein bisschen relativiert wieder.
Ja.
Also so diese Ernstigkeit, Ernsthaftigkeit daraus zu ziehen. Ernstigkeit, siehst du, so ist mein Sprech.
Ja. Ich glaube, auch für jemanden, der fürs Sprechen bezahlt wird, verhaspel ich mich recht oft. voll spannend. Also ich könnte jetzt noch ewig weiter drüber reden, aber ich gucke gerade mal auf die Uhr. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde geredet. Oder ich glaube schon. Ja, und wir haben noch ein bisschen Programm. Deswegen würde ich mal kurz zumindest was einstreuen, wenn das okay ist. Und zwar haben wir so feste Kategorien im Podcast. zwei an der Zahl. Und die erste Frage, die ich eigentlich jedem Gast stelle, ist, was war so die letzte Suchanfrage? Also ich habe immer gesagt, was war deine letzte Google-Suche? Aber dann hat man immer ein paar dabei, die sagen, ich benutze keinen Google. Mhm. Benutzt du Google?
Ecosia.
Ah, Ecosia, siehst du? Genau. Und deswegen, also was war die letzte Suchanfrage, die du gestellt hast, wo du dir irgendwas, also, ja, wo du irgendwie versucht hast, was rauszufinden?
Was rauszufinden?
Ja, also man, weil also beim dem einen oder anderen war es zum Beispiel der Weg hierher. Und das ist dann so, ja. Aber ich, also irgendwas, womit du dich beschäftigt hast, was du nachlesen musstest.
Ich glaube, ich wollte Schnürsenkel für meine Bergschuhe besorgen.
Oh.
Das ist total unspannend. Nee, ne? Aber das habe ich tatsächlich gegoogelt, wo ich die kaufen kann.
Hast du spezielle Bergschuhe?
Ja, ich habe Meindl-Bergschuhe.
Ah, geil.
Aber dafür braucht man keine speziellen, da braucht man nur Schnürsenkel.
Ach so,
aber ich wusste
okay.
nicht, wo man die bekommt.
Die speziellen Meindl-Schnürsenkel.
Nein. Was habe ich denn sonst noch gegoogelt? Ja, siehst du, das ist jetzt so ein...
Das finde ich schon eine ziemlich gute Antwort, weil das ist, also du wanderst viel, nämlich schließlich daraus, und Meindl ist auch schon für Leute, die es ernst meinen. Ne? Ich meine, auf die Dinger hat man 25 Jahre Garantie oder so.
Ja, da habe ich jetzt auch schon 15 rum, glaube ich.
Ja, krass, ja. Also ich war früher Pfadfinder und das war auch die, die sich leisten konnten, hatten Meindl.
Ja, die halten auch.
Ja,
voll die Werbung hier.
Die sind schon echt gut. Ja, Leute, kauft Meindl. Meine letzte Suchanfrage ist ein bisschen unangenehm, aber es ist tatsächlich die letzte, die mir einfällt. Ich habe vorhin, vielleicht für die HörerInnen, die letzten Folgen sind ja alle so ziemlich im selben Zeitraum entstanden. Kann man ruhig transparent machen. Das heißt, ich habe momentan sehr viele Podcasts und eigentlich versuche ich so zwischen den Aufnahmen mich komplett mit nichts wirklich zu beschäftigen und wieder so ein bisschen aufzuladen, damit dann die Folgen auch gut werden. Und dann habe ich einen Kollege, ist auch noch hier oder zwei, und so ein Text-to-Speech App runtergeladen und irgendwie sind wir darauf gekommen, dass es ziemlich lustig ist, wenn die so Pipi-Kaka-Humor vorlesen. Dann habe ich die Wikipedia-Definition von Blähungen gesucht und die da reinkopiert und die den vorlesen lassen. Und ich fand es als einziger sehr witzig. Alle anderen waren so ein bisschen, hä? Aber das hat mich irgendwie unterhalten in dem Moment. Aber
ja,
nach,
kann ich vorstellen.
Ja, es ist, also es war so ein bisschen so diese Inhalts- und Tonschere. So.
Ja.
Aber ja, das war meine letzte Suchanfrage. Definition von Blähung. Ich habe sie mir nicht gemerkt, aber das fand ich ganz witzig.
Okay.
Ja, weiß nicht, was das über meine Persönlichkeit aussagt. Aber
ich glaube, du bist einfach breit interessiert.
Ja, das kann man. Biologie ist auch so ein Ding. Kommen wir zur zweiten Kategorie, und zwar die Empfehlung der Woche. Meine Gäste und ich empfehlen jede Woche irgendwas, was uns begeistert hat, was wir gesehen haben, gehört haben, geguckt haben. Es kann auch ein Gedanke sein, eine Idee, die du hattest, irgendwas, wo du sagst, das sollte man sich mal angucken, drüber nachdenken, was auch immer.
Auch ganz spontan jetzt, ne?
Mhm. Ja, genau, das ist ja die Idee. Also
genau, also wir waren am Wochenende Hagebutten sammeln.
Oh,
genau.
Das habe ich noch nie gehört. Also so auf so einem dafür vorgesehenen Feld?
Nein, okay. Nein, in der Pampa sozusagen.
Geil.
Rosensträuche, Hagebutten gesammelt und das Typische, was man macht, ist Marmelade oder irgendwelche komischen Essenzen oder sowas. Mhm. Und mein Partner macht sehr gerne alkoholfreie Drinks. Und dann war es einfach mal so, hey, lass doch mal irgendwie einen richtig guten, alkoholfreien Hagebutten-Cocktail machen. Genau, das ist jetzt sowas einfach, weiß nicht, warum ich das erzähle. Es ist auch was mir jetzt einfach gerade in den Kopf kommt, ist einfach auch mal umdenken und gucken, was kann ich noch mit diesem ganzen Kram machen und in eine andere Ecke packen.
Ja, voll gut. Also tatsächlich gibt solche Empfehlungen auch sehr viel häufiger, als du vielleicht gerade denken magst. Es wurde auch schon Pilze sammeln empfohlen.
Okay.
Also das geht ja so ein bisschen in dieselbe Richtung. Aber ich dachte gerade kurz, ob das so ein Ding, also es ist ja jetzt mittlerweile so ein Ding, dass man so zum Erdbeerpflücken oder zum Äpfelpflücken oder so wirklich irgendwo hingeht und dann einmal Geld bezahlt und dann kann man sich die so selber pflücken.
Ja, vielleicht wird es sowas auch noch geben, ja.
So für Hagebutten. Ich denke bei Hagebutten ganz so an meine Oma, weil die hat immer Hagebutten-Tee getrunken. Das war so ein Ding.
Ja. Also ich kann das tatsächlich sehr empfehlen, weil es ist eine sehr repetitive Arbeit, sehr meditativ.
Ja, das ist immer gut, solche Sachen zu machen.
Man kann gut Podcasts dabei hören, wenn man die schneidet und säubert. Und es schmeckt einfach super lecker danach.
Ich habe ehrlich gesagt den Geschmack von Hagebutten gar nicht im Kopf. Das sind doch so kleine rötliche Früchte, ne?
Ja,
die haben doch innen drin so, haben die nicht innen drin
die
so
haben Juckpulver drin.
Die Dinger sind das,
können
ja
sehr
doch.
Spannend werden auch noch. Ja.
An die, doch, ich erinnere mich dran. Das stimmt, das mit dem Juckpulver.
Ja,
coole Empfehlung. Also, finde ich sehr gut. Meine Empfehlung ist ähnlich absurd. Und zwar habe ich manchmal so Phasen, da gucke ich so alte Kinderserien wieder. Also, und vornehmlich die Serien, die ich zu Hause nicht so richtig gucken durfte. Also ich bin so ein typisches Kind, das mit Kika erzogen wurde. Mhm. Super RTL war immer so ein bisschen verpönt. Es wurde Kika geguckt. Aber die geilen Sachen liefen natürlich nicht auf Kika. Ich weiß nicht, ob du dich noch, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Yu-Gi-Oh?
Nee.
Na, okay. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind altersmäßig ein bisschen auseinander, ne?
Du bist ein bisschen jünger.
Ich glaube, ich bin ein bisschen jünger. Ich bin 25, also ja.
Du bist ein bisschen jünger.
Ja, okay. und bei uns war aber, also als ich klein war, war Yu-Gi-Oh! Halt so ein Riesenthema. Das ist so eine Anime-Serie, wo die sich mit so Monsterkarten duellieren. Und das fand ich so cool. Und diese Karten fand ich so cool. Aber irgendwie ja, konnte ich halt immer nicht so viel Fernsehen gucken, was auch rückblickend keine schlechte Sache ist, dass man jetzt seinem Kind nicht ständig vor dem Fernseher parkt. Aber jetzt, wenn ich gerade mal so eine No-Brainer-Serie gucke, gucke ich immer Yu-Gi-Oh! Und ich kann das sehr empfehlen, so die Serien, die man als Kind cool fand, nochmal als Erwachsener zu gucken.
Das stimmt.
Und es gibt Serien, da merkt man, die sind auch für Erwachsene geschrieben.
Ja.
Und es gibt Serien, da merkt man die nicht. Und Yu-Gi-Oh! Ist so eine Serie.
Die ist nicht für Erwachsene geschrieben.
Nö, passiert eigentlich gar nichts. Also eigentlich ist so eine Situation 4 Folgen und der Inhalt jeder Folge kann man eigentlich in 3 Sätzen zusammenfassen.
Ja, genau. Perfekter No-Brainer nach einem Arbeitstag zum Beispiel.
Genau. Ich gestern Abend tatsächlich im Hotel habe ich auch noch Yu-Gi-Oh! Geguckt.
Sehr gut. Schön.
Ja, und dann würde ich schon fast sagen, also erstmal hast du noch was zu deinem Thema? Also habe ich jetzt irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
Ja, ich merke selbst gerade, dass ich so, ich bin da total irgendwie weggehuscht und hätte ja irgendwas über Zukünfte erzählen sollen. Aber ich glaube tatsächlich ist genau das, das Essentielle, was unsere Arbeit und auch das Denken über Zukunft ausmacht. Nicht nur über die Zukunft nachzudenken, sondern breit sich inspirieren lassen, mit möglichst viel verschiedenen Leuten sprechen, um dann vielleicht zu merken, dass die Zukunft vielleicht nach Hagebutte schmeckt.
Hm. Wäre natürlich ganz cool. Also wenn ich jetzt noch mich daran erinnern würde, wie die schmeckt, könnte ich da auch ziemlich befreit zustimmen. Aber voll. Also ich finde auch, es ist man engt sich halt zu sehr ein, wenn man sich immer nur an eine starke Agenda hält. Ich glaube, wir haben schon gut verstanden. Ich hoffe, dein Vater hat es jetzt auch verstanden.
Ich frage ihn.
Ja, frag mal, das würde mich mal interessieren. Was du tust, also ich habe jetzt ein ganz gutes Bild dafür. Ich kann mir jetzt irgendwie vorstellen, wie diese Workshops aussehen oder zumindest habe ich so eine Idee davon. Und es klingt nach sehr viel Spaß tatsächlich. Also das,
es ist Spaß, es ist auch eine Herausforderung. Mhm. Also es macht so eine kleine Talfahrt zwischendurch, weil wie du auch meintest, nicht jeder oder jeder setzt sich nicht gerne mit seinen eigenen persönlichen Ängsten eigentlich so auseinander, gerade auch im Business-Kontext. Mhm. Aber wenn man es dann geschafft hat und vor allem mit einer coolen Time-Travel-Crew, dann ist das auf jeden Fall, ja, kann es gut positiv in die Zukunft gehen.
Okay, das heißt vielleicht auf die Frage, wie sollte man über die Zukunft nachdenken, könnte man eigentlich nach unserem Gespräch sagen, so befreit wie möglich.
Genau.
Ja.
Gut. So befreit wie möglich und vor allem in guter Gesellschaft.
Okay, so befreit wie möglich und in guter Gesellschaft.
Ja.
Das könnt ihr euch jetzt mal alle schön notieren und fürs nächste Meeting irgendwie mitnehmen. Und dann würde ich sagen, kommen wir nämlich schon zur eigentlich ja fast schon finalen Frage dieses Podcasts. Und zwar, das frage ich eigentlich auch so gut wie jeden Gast, wenn die Zeit bleibt, aber wir haben die Zeit jetzt noch. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Frage für dich, weil du dich damit eh schon viel beschäftigst. Und zwar ist es ja irgendwie ein Podcast, wo es auch irgendwie mal immer wieder um Tech geht, aber eben auch nicht nur auf eine unkritische Art, weil ich bin jetzt auch gar nicht so der Typ, der sagt, oh ja, Technologie ist immer geil. Die Frage lautet, und die ist ein bisschen sperrig, glaubst du, dass es rein hypothetisch gesehen für jedes Problem, das die Menschheit entwickeln oder haben könnte, auch sowas wie eine technische, damit meine ich jetzt auch datengetriebene oder analytische Lösung geben könnte? Also das heißt nicht, dass wir sie jetzt schon finden können, aber dass wir es vielleicht in der Zukunft irgendwann könnten. Mhm. Das ist fast so ein bisschen philosophisch.
Das ist schön. Ich liebe solche Ansätze. Mhm. Also ich glaube, ja, es wird fast für jede Gelegenheit oder für jede Angelegenheit eine technische Lösung geben können. Mhm. Ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, auch so über gerade menschliche Verbindungen, über Liebe, über Sinne nachgedacht, aber ich denke schon, dass es auf jeden Fall Tools, Produkte geben wird, die den Menschen darin unterstützen. Mhm. Also vielleicht ersetzen sie diese Verbindung oder so das, was da passiert, nicht komplett, aber vielleicht unterstützen sie diese Dinge. Also das kann ich mir schon vorstellen. Und ich muss auch dazu aufrufen, auch wenn ich sage, ich bin ein sehr analog liebender Mensch, bin ich trotzdem ein großer Verfechter von der Technologie. Mhm. Und wir müssen sozusagen schon lernen, mit der Technologie gut umzugehen. Also so diese Verbindung Cyberpunk ist total spannend, dass man einfach sagt, okay, eine gute Verbindung Natur und Technologie, das ist eigentlich so ein wünschenswertes Szenario, weil man kann sie sich nicht mehr wegdenken.
Ja.
Und ich denke, es kann auch eine gute Unterstützung für die Menschen teilweise werden, wenn man ethisch gut damit umgeht.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich bin mir da auch immer so ein bisschen uneins. Ich war eigentlich immer sehr klar auf der Schiene Nein. Mhm. Gerade auch, wenn wir über so zwischenmenschliche Sachen reden. Ich habe jetzt ein paar Inputs auch aus vergangenen Folgen bekommen. Zum Beispiel das Thema, was ist eigentlich das Problem? Also wie definiert man das und wie definiert man auch dessen Lösung? Das müsste man wahrscheinlich mal so ein bisschen schärfen. Aber ich würde jetzt sagen, Problem ist, also genau, was ist eigentlich das, wäre jetzt auch so eine Frage, die ich jetzt auch für mich selber irgendwie habe. Was ist eigentlich überhaupt ein Problem? Also wenn wir jetzt über zwischenmenschliche Streit, ist Streit ein Problem? Ist unproduktiver Streit ein Problem? wie sieht dann die Lösung dessen aus? Mhm. Also gibt es den dann nicht mehr oder kriegt man das hin, den umzuformen? Das wäre ja schon mal wieder die Frage. Und ich glaube, um sozusagen sämtliche Probleme zu lösen, also auch wenn man jetzt vielleicht so in Richtung auch Klima wieder denkt, würde das ja immer bedingen, dass wir eigentlich so ziemlich alles verstehen können.
Ja.
Und da weiß ich nicht, ob wir dazu in der Lage sind.
Also ich glaube, wir als Menschen können irgendwann nicht mehr alles verstehen. Ich glaube, das übersteigt irgendwann unseren menschlichen Verstand. Und ich glaube auch, also das wollte ich gerade vorher noch sagen, dass man das Wichtigste ist, um mit der Technologie eben auch mithalten zu können, müssen wir uns ganz bewusst als Menschen nochmal verstehen und auch wissen, was ist eigentlich das Gute an so einem Streit. Also Konflikte sind bei weitem nicht schlecht. Nee, was ist, wenn jetzt so ein Gerät alle Konflikte bei uns löst? Sind wir dann irgendwie so eine homogene, wabbelnde Menschenmasse, die immer nur irgendwie, denke ich an die Bussibären, warum auch immer, manchmal
ja,
kommen
solche. Ja, aber ich verstehe die, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube ich auch, ja.
Genau.
Streiten also, sich nicht so viel, ne?
Ja, und das ist aber auch eigentlich nicht aus einem Streit oder aus einer anderen Perspektive entstehen eben auch gute, neue Geschichten. Mhm. Wenn das komplett durch Technik wegrationalisiert ist, ist es vielleicht auch nicht wünschenswert, aber genau, deswegen gutes Verständnis und dann geht's mit der Technik Hand in Hand.
Ja, ja, ich glaube, man muss sich auch klar machen, dass Technik ja eigentlich auch nur etwas Menschengemachtes ist und Menschen sind effektiv ja auch nur irgendwie ein Produkt von Evolution und damit ja einfach auch irgendwie, also da gibt's wahrscheinlich jetzt auch ein paar Leute, die mir da widersprechen würden, aber...
Ja, ich auch.
Okay, ja.
Also die Technik ursprünglich ist menschengemacht, aber es gibt auch die Supercomputer, also wenn es dann wirklich überintelligente Computer gibt, die sich dann da... Hat der Mensch, das meine ich damit. Also wenn wir als Mensch selbst nicht mehr hinterherkommen, da muss man wirklich dann halt aufpassen.
Aber das meine ich, was die in Anführungsstrichen Fehleranfälligkeit angeht, jetzt gar nicht im Sinne, dass der irgendwie eine Berechnung falsch macht oder so, sondern auch der Weg zum Supercomputer hin. Das ist ja, also Menschen sind ja auch nur Tiere, die irgendwie evolutionär gebildet wurden und dadurch natürlich nicht perfekt sind, weil Evolution ist ja kein Plan, sondern das ist ja so ein Trial and Error Ding. Und dass das ja, also auch unsere ganzen technischen Innovationen sind ja eigentlich auch nur Teil von so einem Trial and Error.
Ja, dazu muss man nur sagen, diese exponentielle Technologie, sagt dir das was?
Dieses, ja, also wie sagt man die Rechenleistung von einem, meinst du das?
Genau, also Moore's Law, wenn es sozusagen anfangs ist eine lange Zeit von Versuch, Trial and Error und bis zum Beispiel Siri, Spracherkennung etc. irgendwie funktioniert noch nicht so mega gut, aber ab einem gewissen Punkt überschreitet es diese Kurve und dann geht es in Chaos, Amazement und dieses, dass man als Mensch vielleicht nicht mehr so stark hinterherkommt. Mhm. Und das ist ein Punkt, da muss man einfach weiß ich gar nicht, ob man noch aufpassen kann, den muss man einfach mit im Blickfeld haben, wenn man gerade sehr viel mit Technik umgeht. Und ich glaube tatsächlich, dass wir als Normalsterbliche, die so ein bisschen tech-affin sind, aber noch bei Weitem nicht wissen, was alles so in diesen kleinen Kellerchen brodelt.
Ja, ich glaube auch, da ist noch relativ viel, was sich da noch verbirgt irgendwie. Ich finde auch an dieser Haltung, das ist ja auch ein bisschen so eine Silicon Valley-Haltung, im Grunde für jedes Problem eine Lösung finden. Ich finde das, was ich daran manchmal auch ein bisschen problematisch finde, ist, es suggeriert halt auch sehr viel als Problem.
Genau.
Also,
ja, genau.
Ein Beispiel, das ich gerne nehme, weil ich es einfach so ein bisschen absurd finde, ich benutze es selber, Gorillas. Löst ja das Problem, in Anführungszeichen, dass ich zum Supermarkt gehen muss.
Ja.
Und ob das so die richtige Sichtweise ist, also ist das ein Problem oder ist das nicht sogar eigentlich sehr gut, dass ich mal gezwungen bin, zum Supermarkt zu gehen und eben mal vielleicht mal kurz nicht irgendwas anderes zu tun?
Also das ist vielleicht noch so ein ganz wichtiger Aspekt, den du ansprichst. Zukunft kann man und muss man nur systemisch denken. Mhm. Also es, und das ist auch wieder, es ist ein sehr relativ one-way getriebenes Produkt oder Service, der da angeboten wird. Mhm. Aber zu extremen Angestelltenverhältnissen, es ist tatsächlich, also wir werden irgendwann nur noch eine dicke, wabbernde Gesellschaft sein, wenn wir uns selbst nicht mehr bewegen und uns die Butter oben vor die Tür bringen lassen. Mhm. Also man muss wirklich ja systemisch denken bei diesem ganzen Aspekten.
Ja, das stimmt. Und problematisch ist, wenn wir uns dann auch wirklich nur noch Butter liefern lassen, dann haben wir echt ein Problem.
Ja.
Ja. Ja, okay, aber also spannende, sorry, war ein bisschen drüber, aber spannende, ja, irgendwie Auseinandersetzung mit dem Thema. Und ich finde es auch irgendwie ganz cool, weil es gibt da auch gar nicht so ein abschließendes Ja oder Nein, es ist halt da. Aber ich finde, manchmal tut dann doch so ein bisschen diese Demut gut, einfach, dass wir uns klar machen, alles, was wir irgendwie entwickeln, ist per Definition auch erstmal nur ein Versuch in irgendeine Richtung. Und das kann halt sein, also ich glaube auch an diese exponentielle, also glaube ich nicht, das ist ja Fakt.
Präsent.
Also da muss ich ja gar nicht dran glauben, das ist ja einfach so. Aber auch diese Entwicklung, ob die jetzt gut oder schlecht ist, das wird sich zeigen. Also ob unsere fortschreitende Technologisierung, das kann man glaube ich jetzt noch gar nicht so richtig absehen. Also auch, dass wir irgendwann auf zwei Beinen gelaufen sind, das ist halt passiert. Und dann, turns out, war eine ganz gute Sache, aber hätte auch voll der Nachteil sein können.
Also ich glaube, dass die Entwicklung eine gute Sache sein wird, wenn man eben die menschliche Weiterbildung nebenbei nicht vergisst. Ja. Also wirklich so diese Haltung und eben Ethik und das menschliche Miteinander. Wenn das genauso gut unterstützt wird wie die technologischen Entwicklungen und wir als Menschen nicht hinten runterfallen, dann ist das, glaube ich, eine gute Entwicklung. Weil tatsächlich haben wir, also wenn du dir Operationen, Chirurgien anguckst, also vor 100, 200 Jahren war das noch sehr, sehr, möchte ich nicht gelebt haben, sagen wir mal so.
Ich auch nicht, ja. Tat bestimmt oft immer weh.
Genau. Ja. Und ich meine, dadurch entstehen ja auch, also wir werden immer älter. Das hat was Positives, hat auch was Negatives, aber also deswegen auch da wieder das Systemische. Es geht halt nicht nur das eine, da gibt es eine Überbevölkerung, weil uns die Alten 300 werden. Ja. Also, und keine Kinder nachkommen, weil alle überarbeitet sind. Ja. Das macht irgendwie alles nicht so viel Sinn dann.
Ja.
Ja,
ja, also wird spannend.
Ja, das wird sehr spannend.
Kann man, glaube ich, so feststellen. Also, das lässt sich ja auch nicht so richtig aufhalten. Also,
nee, jeden Tag sozusagen geht das weiter.
Ja, aber ich habe auch, also gerade noch vielleicht so ein abschließender Gedanke, es gibt ja, natürlich schwingt bei einem auch immer so ein bisschen diese Befürchtung mit, dass wir in so eine Tech-Dystopie abdriften.
Mhm.
Aber wenn ich mir so überlege, also es gibt ja so auch viel Fiktion zu dem Thema, also sei es Filme, du hast Cyberpunk genannt, gibt es ja auch das entsprechende Spiel zu zum Beispiel, was ja auch sehr klar, also schlechtes Spiel, aber illustriert ganz gut diese Welt und so. Aber ich frage mich, ich habe bis jetzt, aber vielleicht kann man mich da auch korrigieren, in keiner dieser Fiktionen war das Szenario, dass in der Vergangenheit schon dystopische Zukünfte so fiktionalisiert wurden. Also das sind eigentlich immer Szenarien, in denen die Menschheit einfach da reingelaufen ist, ohne es schon auf dem Weg dahin zu reflektieren, wohingegen wir uns ja jetzt schon Gedanken machen, ob das, was wir tun, nicht in so eine dystopische Richtung gehen könnte, ob wir uns damit schon davor irgendwie schützen können oder ob das wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich dreht sich es dann in eine ganz andere Richtung, die wir jetzt noch gar nicht kommen sehen.
Also mein erster Gedanke und Impuls war, du weißt ja gar nicht, was die Leute da in dem Spiel oder in dem Film vielleicht vorher für Reflexionscoachings oder Beratungs gemacht
haben. Ja, das stimmt. Ja. Ja, doch. Also hast du schon recht. Das ist natürlich ein bisschen.
Aber letztendlich, das ist auch das vielleicht ganz wichtig, was wir in unseren Workshops immer sagen. Diese Szenarien, die wir da entwickeln, die werden so hundertprozentig nicht eintreten.
Mhm.
Also das ist ein Möglichkeitsraum, der da geöffnet wird. Der wird aber, wenn es eintritt, dann wow, aber so definitiv, weil einfach definitiv nicht, weil halt viele verschiedene Faktoren natürlich da irgendwie mitspielen. Genau, deswegen, das ist schon mal ganz wichtig, dass man sich da auch nicht drauf versteift. Aber ihr habt mir damals ja gesagt so. Und von dem her, also irgendwas wird passieren, wir wissen es nicht was, wir können es auch nicht vorhersehen, bei weitem nicht, aber wir können uns auf Eventualitäten vorbereiten, wir können unsere Skills dafür sozusagen lernen, dass wir dann, wenn so etwas passiert, sozusagen adaptiv agieren können. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach als Menschen gut und stark und Lust am Leben zu haben. Dann kriegen wir das hoffentlich alles irgendwie so einigermaßen gut hin und aneinander glauben.
Genau. Das lasse ich jetzt einfach als Schlusswort so stehen.
Super.
Das finde ich sehr gut. Das ist, glaube ich, der perfekte Punkt, um damit aus der Folge rauszugehen. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Das freut mich. Also es war wirklich total irgendwie anregend. Ich habe irgendwie jetzt ganz viele neue Gedanken und es ist halt auch einfach sehr spannend, so ein bisschen nachzuvollziehen, was ihr da tut und wie ihr es macht. Und vielleicht kommen wir ja auch mal zu dem Zukunftscoaching vorbei. Fände ich, glaube ich, ganz cool. Also danke, dass du da warst.
Ja, ich danke dir. Ich finde es auch immer wieder spannend, was da rauskommt.
Was man so, wenn man sich so selbst beim Reden zuhört und denkt, ach ja. Mensch, guck mal, das kommt aus meinem Mund.
Ja, sehr überraschend.
Genau, aber gut ist, wenn man sich dabei dann denkt, ach, das ist ja schlauer, als ich dachte. Blöd ist immer, wenn man sich dann währenddessen so ein bisschen dafür schämt. Ne? Ja.
Nö, das war es nicht, aber es
ist. Nein, überhaupt nicht.
Hat also, viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Moritz.
Ja, ich danke dir und an die HörerInnen natürlich auch. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt dabei wart. Ich hoffe, auch ihr hattet Spaß. Und lasst uns gerne irgendwie Kritik oder Feedback da. Das könnt ihr entweder über iTunes-Bewertung tun. Das könnt ihr aber auch tun, indem ihr uns schreibt an techundtrara@netzpiloten.de oder ihr findet uns auf Instagram oder Twitter unter Netzpiloten. Und wenn ihr sozusagen bei mir direkt ins Postfach wollt, dann am besten techundtrara bei Twitter. Boah, sehr verwirrend, steht aber alles nochmal in den Shownotes, inklusive aller Links, auch zu Nouveau und so. Findet ihr da alles nochmal aufgelistet. Und dann, bis nächste Woche und bis bald.
Bis bald.
Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.